Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Martinas Plauderstunde kurz und gut von und mit mir, Martina Frigge-Febier. Verliebe dich oft, verlobe dich selten und heirate nie, das hat schon meine Mutter vor ungefähr 50 Jahren zu mir gesagt, aber natürlich habe ich mich nicht daran gehalten, so wie viele andere Millionen Menschen auch auf dieser Welt. Und manchmal geht das Leben denn dann auch andere Wege. Tja, wenn wir einen Blick auf die Statistik werfen, dann sehen wir, Eheschließungen sind rückläufig. Was aber spontan in die Höhe geschnellt ist, sind die Ehescheidungen. Ungefähr ein Drittel aller Ehen wird geschieden und das ist nicht immer erfreulich. Ich brauche kompetenten Rat, unbedingt. Und ich freue mich sehr, dass ich dafür heute eine Rechtsanwältin für Familienrecht und Notarin gewinnen konnte. Sie ist ansässig in Rostov, das ist in der Nähe von Göttingen. Und ich freue mich riesig, dass sie da ist und mir 1000 Fragen, die ich habe, beantworten wird. Herzlich willkommen, Franziska Golder.
Ja, vielen Dank.
Ja, also, ich habe es schon gesagt, meine Mutter hat mich schon gewarnt, ich habe es nicht getan, viele andere auch nicht. Und die Statistik sagt tatsächlich, fast jede dritte Ehe wird geschieden. Ist ja. So, ne? Ja. So, dann, neben dieser persönlichen Nummer, die da ja dummerweise auf einen zukommt, manchmal ist man erleichtert, manchmal artet es aber auch aus in Kriege. Und damit das alles gar nicht passiert, müssen wir doch mal hingucken, wie ist denn das eigentlich? So, ich kriege, sagen wir mal, überraschend vom Anwalt meines Mannes einen Brief, der hat die Scheidung eingereicht. Was muss ich machen? Außer erstmal spontan zu Ihnen zu kommen.
Ja, also wenn Sie den Brief kriegen, dass die Scheidung eingereicht wurde, dann leben Sie ja schon ein Jahr getrennt. Das heißt, Sie haben schon alle Höhen und Tiefen durch und der Brief kommt jetzt nicht so überraschend.
Sprich, man kann erst dann, und genau damit haben wir schon mal wieder was geklärt, die Scheidung einreichen, wenn man mindestens dieses Trennungsjahr.
Ja, also es gibt so Ausnahmefälle, Härtefallscheidung nennen wir das, aber da muss schon wirklich ordentlich was passiert sein in der Ehe, dass man also nicht dieses Trennungsjahr durchleben muss. Aber grundsätzlich ist es so, man trennt sich und man braucht ein Jahr und dann kann man die Scheidung einreichen. Ja. Und üblicherweise braucht man dieses Jahr auch, um verschiedene Sachen zu klären, abzuarbeiten und dann geht man ins Scheidungsverfahren. Also diese Variante, man hat auf einmal die Scheidung im Briefkasten und ist völlig unvorbereitet, weil man bis eben dachte, noch glücklich verheiratet zu sein. Nein, das wird nicht so sein. Höchstens in irgendwelchen amerikanischen Filmen.
Aha, gut, also da sind wir nicht. Aber jetzt kommen wir doch mal, wenn wir schon beim Trennungsjahr sind, kommen wir doch mal dahin. Wie genau muss dieses Trennungsjahr denn aussehen? Denn es gibt ja doch durchaus auch die Konstellation, man wohnt zum Beispiel gemeinsam in einem großen Haus und sagt, okay, also ich kann mir keine eigene Wohnung leisten, du kannst es auch nicht oder wir wollen nicht, wie auch immer. Kann ich ein Trennungsjahr haben, obwohl ich im gleichen Haus wohne?
Ja. Das geht. Also man muss nicht unbedingt sich räumlich getrennt haben, man muss sich einfach insgesamt von Bett und Tisch trennen. Und wenn Sie quasi wie in einer WG leben, also denkt man mal zurück an die Studienzeit, man hatte ein Zimmer und ein schmutziges Bad und der gegessene Kühlschrank. Also wenn Sie so mit Ihrem und einen Putzplan, den keiner eingehalten hat, das ist ja während der Ehe auch so. Nein, also Spaß beiseite. Also wenn Sie quasi wie in einer WG leben, dann ist das auch eine Trennung und man muss es halt leben. Ja? Also man muss nach außen hin erzählen, wir sind getrennt. Also schwierig ist es, das hatte ich mal, wenn der eine denkt, er ist getrennt und der andere es nicht so weiß und dann trennt man sich doch irgendwann und dann saß ich bei Gericht und die Frau sagte, also seitdem leben wir nicht getrennt und dann war es in der Tat so, dass es keiner wusste, die Familie wusste es nicht, alle waren immer noch Weihnachten zusammen und so, das ist keine Trennung. Ah. Man muss das schon irgendwie dem anderen mitteilen und man muss es auch leben. Ja. Und wenn man sich aber einig ist, dass man getrennt lebt, dann hat man kein weiteres Problem. Aber zum Beispiel, wenn man sich nicht einig ist, dann kann es später zum Problem werden. Dann können wir Anwälte sehr gut über Trennungszeitpunkte streiten. Insofern, wenn man merkt, man ist in so einer Trennungssituation, wo es nicht wirklich einvernehmlich laufen wird, da sollte man wirklich ein Trennungsdatum tatsächlich festhalten, den anderen anschreiben lassen und sagen, so, für mich ist das heute der Trennungstag, weil es später noch, wenn es um Vermögen geht, um Zugewinnausgleich geht, dieser Tag maßgeblich sein kann.
Ja. So, und da sind wir schon beim nächsten und auch schwierigen und anstrengenden Thema, nämlich Vermögen, Trennungsunterhalt. Gibt es sowas überhaupt?
Ja.
Es gibt und wer ja, wenn ja, wann, wer kriegt denn eigentlich? Ist das jetzt, wir haben ja so viele Varianten. Also es gibt ja die Paare, die sozusagen kinderlos sind und sich trennen, dann gibt es aber ja natürlich auch ganz viele Paare, die Kinder haben. Da gibt es ja dann noch zusätzlich diesen Kindesunterhalt und. Fangen wir doch mal an bei Trennungsunterhalt.
Fangen wir überhaupt an. Also was ich vielleicht eingangs mal sagen möchte, es ist so, oh Gott, ich möchte nicht zum Anwalt gehen, das erfasst der andere als Kriegserklärung auf, ich möchte keinen Stress, ich möchte es für die Kinder nett haben, ich will mit dem anderen noch gut zusammenzuarbeiten. Ich finde immer, der Gang zum Anwalt ist keine Kriegserklärung. Der Gang zum Anwalt ist einfach ein, ich sortiere mich mal, wie gerade schon deutlich wurde, es gibt so viel zu klären.
Ja.
Und man kann mit ChatGPT oder mit wem auch, mit welcher KI auch immer sich gut unterhalten und Chat, es gibt einem auch wirklich teilweise sicherlich dann ein Konstrukt oder so einen Weg, aber trotzdem, man muss einmal, finde ich, sich zusammengesetzt haben mit einem Anwalt, die Beratungsgebühr dann einfach mal investiert haben, aber dann zu wissen, okay, wo stehe ich, was muss ich machen, wie geht es weiter und welche Fehler kann ich machen und welche Fehler sollte ich vielleicht vermeiden. Und meiner Meinung nach handle ich doch viel rationaler und unemotionaler, wenn ich weiß, was steht mir zu und was kann mir passieren. Ja. Anstatt dass ich in diesem Ehechaos, Ehemüllchaos bleibe und es keiner sortiert.
Ja.
So, das mal vorab, das wäre mir ein Anliegen, dass man das eben nicht so sieht, oh, du warst beim Anwalt und jetzt gibt's Stress, sondern dass man sagt, nein, wir machen das und jeder vielleicht auch für sich, nicht zusammen zu einem Anwalt zu gehen, weil da ist der Anwalt total überfordert, wir können immer nur einen vertreten und dann sitzen wir da und wissen nicht welchen und dann können wir eigentlich gar nichts sagen oder müssen einen rausschicken und wenn man dann anfängt, jemanden rauszuschicken aus der Beratungssituation, das ist auch
schon
Schitte. Verrückt.
Ja. Ist schon Schitte, geht schon nicht.
Genau deshalb, wir Familienrechtler sind eigentlich eher darauf gepolt, das nicht so gleich streitig zu führen, weil meistens eben Kinder drin sind und wir wollen ja auch, dass es denen gut geht und dass die Eltern sich einigermaßen noch verständigen können. Deshalb hier nochmal einfach der Rat, Google ist toll, Chat ist toll, aber so eine Beratung von einem Anwalt sollte
unbezahlbar. Ist eigentlich unbezahlbar, das muss man ganz deutlich sagen, weil eben jeder Fall individuell ist und das kann einfach das Internet so nicht hergeben. Da ist das persönliche Gespräch unerlässlich. Ja. Punkt.
So, und jetzt sitzen Sie bei mir und wollen wissen, was steht mir denn jetzt?
Ja.
Also wir nehmen noch mal Kinder mit rein, kleine Kinder. So, da geht es ja schon los. Wie werden die Kinder denn betreut? In dem Residenzmodell oder in dem wunderschönen Wechselmodell, das in aller Munde ist? Ne? Also da fängt es ja schon an. Wie hat man denn bislang gelebt? Wie wurden die Kinder bislang betreut? Haben die Kinder, ist das so dieses ursprüngliche Lohnsteuerklassenkombination 3-5, die Mutter arbeitet in Teilzeit und macht die Care-Arbeit und der Mann ist aus dem Haus. Und dann kommt ja da ist ja schon der erste Streitpunkt, führt man das weiter und zieht jetzt der Mann aus und bleiben die Kinder bei der Frau? Kann auch umgedreht sein, ne?
Wir wollen
jetzt nicht, dass so Geschlechter spielt. Also sehen Sie es mir nach, ich bin nicht so ein Gender-Typ. Aber kann auch anders sein. Es gibt auch viele Männer, wo die Frauen Karriere machen und die Männer zu Hause bleiben. Es soll sich bitte keiner angegriffen fühlen. Aber bleibt man in diesem, es gibt ein Haupterziehungspart, sagen wir mal so, bleibt man in dem Konstrukt oder sagt man, nee, also jetzt wollen wir ins Wechselmodell. Oftmals ist dann ja die Forderung, ne, der Kindesunterhalt wird geringer, jetzt möchte ich gerne die Kinder wöchentlich wechselnd haben. Da kann man sich ja schon unfassbar viel drüber streiten.
Ja.
Was ich jetzt, was manche Eltern machen, ist das Nestmodell. Da bappt man diese Belastung des Wechsels nicht an die Kinder, sondern an die Eltern, dass quasi die Kinder in der Ehewohnung bleiben und die Eltern.
Das ist auch noch so mein Traum, mein lieber Mann. Also,
ja, also
Gott, danke, dass meine Kinder groß sind und ich sowas nicht am Hacken habe. Aber gut,
das genau,
ist grauenvoll. Also, grauenvoll. Wenn ich das höre, ist es grauenvoll.
Für die Eltern, ja, aber für die Kinder ist super. Also, es ist ja mal die Frage, wer kriegt die Belastung? Müssen die Kinder jetzt wöchentlich irgendwie ihr Aufenthaltsort wechseln oder mutet man den Eltern zu, jede Woche in den Klamotten des anderen zu leben? So, also,
ist vielleicht einfacher.
Aber da muss man ja schon gucken. Ja, also, wer betreut wie die Kinder? Und danach richtet sich ja dann der Kindesunterhalt. Danach richtet sich dann aber auch, je nachdem, wie ich die Kinder betreue, wenn ich in einer paritätischen Betreuung bin und die Kinder wöchentlich bei dem einen wie bei dem anderen, kann ich ja ganz anders arbeiten, als wenn ich die Kinder immer bei mir habe und der andere kommt mal alle 14 Tage und nimmt sie. Deshalb also da schon
Hilfe.
Kinder. Ja. Aber wir waren ja beim Trennungsunterhalt, also beim Kindesunterhalt. Aber Sie merken, das ist so.
Das ist so komplex.
Es ist so viel. Nein, es ist so individuell, weil jeder lebt sein Ehe. Also irgendwie natürlich gibt es so Ehemodelle, die sind schon sehr ähnlich. Aber die meisten Ehepaare schaffen es dann trotzdem noch irgendwie spezieller zu machen.
Ja, natürlich.
Und deshalb ist das so. Also es gibt Kindesunterhaltsansprüche je nach Betreuungsmodell und es gibt Trennungsunterhaltsansprüche. Ja. Also wenn ich nehmen wir jetzt mal wieder das bevorzugte, also das einfachste Modell. Einer betreut die Kinder und arbeitet Teilzeit und der andere arbeitet Vollzeit. Dann hat derjenige, der Teilzeit arbeitet und einfach weniger Einkommen hat, einen Trennungsunterhaltsanspruch.
Ja.
Muss man dann aber schauen, richtet sich natürlich individuell nach den Einkommensverhältnissen.
So wie immer.
So wie immer. Und ist da noch ein Haus? Hat man gemeinsames Eigentum? Das macht es natürlich dann auch noch schwerer. Und wer bleibt drin wohnen? Der drin wohnen bleibt, kriegt einen Wohnwertvorteil zugerechnet, aber dann auch wieder aufgesplittet, Trennungszeit, Scheidungsverfahren, da ändert sich noch was. Wer trägt die Darlehenslasten? Und es ist einfach, Sie brauchen jemanden an Ihrer Seite, der es Ihnen zumindest mal durchrechnet. Oder der Ihnen zumindest sagt, okay, hier haben Sie haben einen Anspruch, beziehungsweise die Kinder können Kindesunterhalt verlangen. Aber dann könnte man zum Beispiel auch zum Jugendamt gehen und da eine Beistandschaft errichten. Das wäre kostengünstiger. Aber um einfach mal eine Idee zu kriegen, was kann ich machen? Ja. Kommen Sie zu mir. Oder natürlich zu jedem anderen Kollegen.
Oh Gott, kann ich nur sagen. So, also jetzt sind wir schon mal so weit, dass uns klar ist, dass wir vielleicht irgendwie eine Lösung gefunden haben und man dann auch Unterhaltsansprüche hat. Was mache ich denn, wenn denn dann der oder die andere gar nicht zahlt? Dann komme ich wieder zurück und sage, zahlt nicht. Was mache ich jetzt?
Also Sie haben das untereinander geregelt und der hatte so, da würde man dann ja trotzdem den Anwalt brauchen. Der würde entweder sagen, okay, wir fordern jetzt mal zur Auskunft auf, und gucken mal, was ist da an Einkommen und berechnen das. Oder aber Sie können mir vielleicht schon alle Unterlagen geben und man würde dann vielleicht noch mal kurz zur Zahlung auffordern, aber dann auch in ein Klageverfahren gehen.
Mhm.
Und entweder ist es so arg, dass Sie wirklich schnell Geld brauchen, dann würde man ein Eilverfahren anregen und dann parallel noch ein Hauptsacheverfahren. Also ich will es jetzt hier nicht zu verfahrenslastig
machen. Da haben wir auch ganz spannende Dinge, weil es gibt ja auch Menschen, wo ein Partner selbstständig ist und spontan so verarmt ist, dass er nicht mehr bezahlen kann, obwohl der Porsche und der Ferrari in der Garage stehen.
Ja.
Sagen wir es doch mal so.
Ja, weil selbst. Ja, da kommt es dann wieder drauf an, was wir für einen Selbstständigen haben, aber den einen oder anderen mit der GmbH, da findet man ja die Jahresabschlüsse. Ja, aber auch das da, also da brauchen Sie immer jemanden mit einem kaufmännischen guten Blick, der sieht schon, wo die Kohle versickert.
Mhm. Die findet man. So, das ist schon mal so ein Worst Case. Aber ich hab ja bei der Anmoderation gesagt, meine Mutter hat gesagt, und heirate nie. So, ganz viele junge Menschen entscheiden sich auch und sagen, wir heiraten nicht.
Ja.
Aber trotz alledem wollen wir wie ein Ehepaar zusammenleben, vielleicht auch gemeinsam Kinder haben und. Gibt es denn nicht irgendetwas, was ich bei Ihnen dann auch schon erfahren, was muss ich rechtlich tun? Wie gibt es irgendwas, was ich schriftlich machen kann, damit der andere in irgendeiner Form abgesichert ist? Denn eins ist doch klar, bin ich nicht verheiratet, ist die Rente so oder so schon mal futsch. Da gibt es auch gar keine Möglichkeit,
nein,
ne?
Nein.
Das ist, wird uns einfach so von oben auf oktroyiert und fertig.
Das ist ja ein Entschluss, finde ich. Also man will nicht verheiratet sein. Im Übrigen finde ich das sehr unfair, weil da hängen ja auch Arbeitsplätze dran, ja, dass das Ehen wieder geschieden werden. Nein, also es, nein, es ist ein bewusster Entschluss, sich es ist ein bewusster Entschluss, ich möchte nicht in dieses Ehekonstrukt, aber dann ist es auch so, dass der Gesetzgeber sagt, ja, dann bist du aber nicht durch die Regelung der Ehe geschützt. Also das eine will ich nicht und dann kriegst du das andere auch nicht. Ja. Also dieses, ich bin ein Stück weit abgesichert, das bin ich eben nicht. Mhm. Und das sollte den Frauen, finde ich, klar sein, die dann, das ist ja gar kein Problem, solange jeder gleich viel verdient und man die Kinder gleich viel betreut und jeder gleiche Chancen hat.
Ja.
Dann kommt man schnell aus der Sache wieder raus, dann kann man sich trennen, jeder nimmt seins und ist weg.
Ja.
Schwierig wird es aber, wenn sie dieses Konstrukt leben, also eigentlich das 3-5-Konstrukt, einer bleibt zu Hause, betreut die Kinder und der andere macht Karriere.
Mhm.
Ja, dann haben sie ein ewiges Loch in der Rente, dann haben sie keine Trennungsunterhaltsansprüche, keine nachehelichen Ehegattenunterhaltsansprüche, also sie haben so ein Unterhaltsanspruch der nicht-ehelichen Mutter, aber der endet eigentlich, wenn das Kind 3 ist, dann kommt es immer drauf an. Aber also sagen wir mal, grundsätzlich endet der Ehe mit Vollendung des dritten Lebensjahres und dann haben sie nichts mehr.
Ja.
Und wenn ich dann mir so manche Lebensgemeinschaften angucke, die irgendwie über 25 Jahre laufen und eigentlich eher so wie so eine Nicht-Ehe, also eigentlich eher wie eine Ehe geführt wurde, aber de facto einfach dann
sehr zum Wohle des einen.
Genau, sehr zum Wohle des einen. Also der eine ist, hat eine steile Karriere gemacht und lädt sich entspannt zurück und hat genug. Und die Frau geht zum Anwalt und sagt, ja, ist ein bisschen Schräglage. Und man muss sagen, ja, es tut uns herzlich leid, aber da ist gar kein Anspruch. Weil vielleicht ist es ja auch so, dass der Mann dann einfach mal die Immobilie selber gekauft hat. Ja, also es werden ja auch Häuser gekauft.
Ja,
kann ja sein, dass der Mann oder die Frau, also der besser verdiene Partner, Vermögen sich kauft. Man kauft keinen gemeinsamen Grundbesitz, sondern der eine für sich. Sie haben gar nichts. Und das,
Schande.
Aber das ist auch okay, wenn man es denn weiß. Also wenn man in einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft in diesem Konstrukt, einer bleibt zu Hause, einer geht arbeiten, dann muss man, finde ich, so fair sein und sagen, okay, dann muss man über, ob man ob man ETFs macht oder andere Lebensversicherungen oder so, man muss irgendwie zusehen, dass beide da gleichermaßen abgesichert sind. Das wäre fair.
Ja. Und zeitgleich kommt ja doch auch noch diese Problematik, dass man zwar dann bei, wenn man denn dann Kinder hat, zwar angeben kann, wer Vater oder Mutter ist immer klar, ist, aber auch da ist es ja schon wieder schwierig. Das heißt, das Kind steht zwar in der Geburtsurkunde, da steht der Vater drin. Wenn dem Kind aber was passiert, hat der denn dann überhaupt Mitspracherecht? Also angenommen im Krankenhaus oder irgendwie sowas? Muss der dann immer die Urkunde mit sich rumschleppen? Wie funktioniert denn sowas?
Nee, also das ist ja, also wenn man nicht verheiratet ist, ja, dann muss der Vater die Vaterschaft anerkennen. Und dann ist halt auch immer die Frage, dann müsste man so eine Sorgerechtserklärung abgeben, weil wenn man nicht verheiratet ist, hat die Mutter automatisch das alleinige Sorgerecht.
Ah.
Und entweder vorgeburtlich oder nach der Geburt geht man zum Jugendamt oder wo auch immer hin und erkennt es da an und sagt, nein, wir üben die elterliche Sorge gemeinsam aus. Und wenn die Mutter dazu nicht bereit ist, dann ertragen das manche Väter oder vielleicht ist dann auch schon wieder die Trennung da. Genau, und dann kann es ja auch schon sein. Viele sind dann ja auch bei der Geburt des Kindes oftmals schon getrennt und dann muss man halt da auch wieder als Vater aktiv das bei Gericht einklagen, das gemeinsame Sorgerecht.
Aber sowas ist auch Ihr Alltag, oder?
Ist mein Alltag. Also gerade Kindschaftssachen, Umgang und elterliche Sorge ist schon viel mittlerweile. War früher nicht so. Früher haben wir uns mit anderen Sachen beschäftigt, aber die Kindschaftssachen nehmen schon wirklich vermehrt zu. Bedauerlicherweise.
Ja, sehr wohl. Und das finde ich eben auch ganz schlimm. Aber was mir ehrlich gesagt gut gefallen hat, war, wenn man denn dann mal ins Internet geht und guckt mal auf ihrer Seite, das war sowas, was mich persönlich angesprochen hat, dann steht da, im Familienrecht gibt es viele Momente des tiefen Bedauerns und der Trostlosigkeit, der Angst und Hoffnungslosigkeit. Ich weiß um die seelische Belastung, die eine Trennung mit sich bringt und den daraus entstehenden Ängsten und Sorgen. Als Rechtsanwältin ist es mir selbstverständlich ein Anliegen, ihre rechtlichen Interessen bestmöglich zu vertreten und auch durchzusetzen. Mir ist es aber auch wichtig, für ihre Sorgen und Nöte ein offenes Ohr zu haben. Und dazu gehört meiner Meinung nach auch, die Situation, so arg sie auch sein mag, ich wieder ohne Brille, vergessen zu können und gemeinsam zu lachen. Und genau das haben sie gerade so wunderbar gemacht. Genau, also man muss tatsächlich diese Situation, und sie haben es ja eben auch schon angerissen, das sind durchaus eben Momente, die einem den Boden unterm Füßen wegziehen können. Und deshalb ist es auch so wichtig, das haben Sie auch anklingen lassen, sich mal einen Rat zu holen und aber auch während dieses Gesprächs durchaus auch mal lachen zu dürfen, so bitter und traurig das Ganze vielleicht auch ist, oder? Das macht es leichter, oder?
Ja. Meine Kollegen sagen, es ist etwas anstrengend, mit mir in einem Büro zu sitzen. Man würde mich durch drei Wände hören. Ja, also es ist situativ natürlich, aber es ist so. In der Trennungssituation, was so schwierig ist, wenn ich heute ein Problem habe, gehe ich nach Hause, mache die Tür zu und denke, oh Gott sei Dank bin ich zu Hause. Ja. Aber wenn man sich getrennt hat oder verlassen wurde oder wie auch immer, dann ist dieses Zuhause halt weg, weil das ist genau der Ort, wo man definitiv gerade nicht mehr hin will. Ja? Mhm. Und das macht einen auch wirklich angreifbar und emotional teilweise nicht wirklich sehr stabil. Und ja, also bei mir ist es so, ich habe eine große Taschentücherbox stehen, die wird auch permanent aufgefüllt, weil es ist so emotional. Ich weiß es selber, ich habe mich selber getrennt, man hat Angst ums Kind, man weiß nicht, wie es wird, finanziell weitergeht. Und das muss halt auch einfach mal raus und die Zeit nehme ich mir auch, weil es muss einfach, und da muss auch jeder mal irgendwie bestärkt werden in der Situation, in der er gerade ist.
Ja.
Und oftmals ist es so, es fängt an und die Leute, irgendwann weint definitiv jeder mal. Also manche sind sehr kontrolliert, aber irgendwann wird es dann doch emotional und jeder hat mal irgendeine Träne, die er lassen muss. Aber wir finden dann in den meisten Gesprächen, also in wenigen nicht, aber überwiegend dann doch auch den Zeitpunkt, wo man mal lachen kann. Mhm. Also zumindest ich. Mhm. Die meisten lachen pflichtschuldigst mit.
Es steckt auch einfach an, man muss es mal so sagen. Wenn ich denn dann mich ausgerechnet auf Familienrecht spezialisiert habe, habe ich dann zeitgleich auch eine psychologische Ausbildung eigentlich gemacht? Kriege ich die sozusagen mitgeliefert oder muss ich mich da selber schon so ein bisschen? Also machen wir uns nichts vor. Es gibt, glaube ich, ganz empathische Familienanwälte und Anwältinnen, wie immer man die nennt, Anwälte und weniger. Ne?
Ja.
So, gibt welche, wo man sagt, so ein da will ich aber nie wieder. Ja, wann war die Entscheidung zu sagen, ich möchte Familienrecht machen?
Oh, ich bin selber Scheidungskind. Also meine Eltern haben sich getrennt und ich hatte kürzlich Geburtstag und traf auf meine Mutter, die sagte, die mir zu verstehen gab, dass sie immer noch irgendwie negative Gefühle für meinen Vater hegt. Schreiben wir es mal so positiv. Und also meine Eltern haben wirklich einen fürchterlichen Ehekrieg hinter sich. Und das war für mich wirklich schwer. Und den Packen, den man da mitkriegt, der ist schon als Kind erheblich.
Ja.
Und ich habe schon während des Studiums entschieden, ich möchte Familienrecht machen, weil ich es besser machen will. Ich mache es nicht immer besser, dessen bin ich mir auch bewusst. Es gibt Konstellationen, da denken die Gegenseite wahrscheinlich auch, ich bin die Hölle. aber das war halt einfach der Ansatz zu sagen, ich möchte, dass die Kinder im Blick bleiben. Ja? Ich möchte den Eltern mitgeben, denkt daran, das, was ihr jetzt macht, ist wirklich situativ. Ihr müsst noch zur Abi-Feier. Das war für mich die Hölle. Nein, die Konfirmation war schon die Hölle, die Abi-Feier.
Je nachdem, wann die Trennung erfolgt. In der Regel ist ja, ich habe es ja vorhin gesagt, ne, ungefähr ein Drittel und spätestens nach 7 Jahren oder so. Ne? Oder was sagt die Statistik?
So? Oder ich weiß nur, dass jede dritte Ehe geschieden wird, aber es ist oft so, dass die Kinder schon noch klein sind. Also eine Konfirmation hat man meistens noch. So drin,
Oh Gott.
Und das geht ja weiter. Die Kinder heiraten, die Geburtstage, die Enkelkinder kommen. Es sind so viele Feste.
Ja.
Und ich will nicht, dass die Kinder sich entscheiden müssen, Wen lade ich jetzt Mama oder Papa ein?
Also ganz schlimm.
Ja, ganz furchtbar. Es sollte doch eigentlich, sollten wir Erwachsenen noch dazu in der Lage sein, zu sagen, okay, egal was war, wie verletzt ich bin oder wie sehr der andere mir zugesetzt hat, wir sind Eltern, wir klären jetzt unseren Kram, wir können uns ja auch streiten, es geht gar nicht ohne Streit dazu, ne? Aber,
ja,
aber danach, wir Juristen sagen immer so schön, da müssen sie von der Paarebene auf die Elternebene kommen. Also, naja, weil man denkt, boah, das mit dem gar nicht mehr. Aber trotzdem, ich kann das verstehen. Ich war selber in der Situation, es ist so schwer, das alles hinter sich zu lassen und zu sagen, ich gucke nach vorne und ich lasse das hinter mir, aber es wäre so gut für die Kinder, weil wenn die zwischen den Stühlen stehen und in diesem Loyalitätskonflikt sind und der sich immer weiter entwickelt, weil die Eltern immer mehr an dem Kind zehren und immer mehr, deine Mutter, dein Vater. Das ist unfassbar, wie die Kinder dann leiden können und was wir da auch teilweise sehen, ja, wie Kinder sich dann verhalten. Und dann können die teilweise gar nicht mehr, als sich in ein Lager zu stellen und den Kontakt zum anderen abzubrechen, weil sie es nicht mehr ertragen, in dieser Mitte zu stehen.
Und schlicht und ergreifend auffällig werden und diesen ganzen Ballast ein Leben lang mit sich rumschleppen und das Gleiche leider in die eigenen Beziehungen mit reinnehmen. Das heißt, es ist schon vorprogrammiert, dass auch deren Beziehungen irgendwann vielleicht mal schwierig sind. Genau das will man ja auch vermeiden, dass sie zumindest wissen, wenn es denn dann in die Hose geht, dann vernünftig, dann suche ich mir lieber gleich eine Anwältin oder einen Anwalt, der mir zur Seite steht, damit mir nicht genau das passiert, was ich als Kind erlebt habe.
Ja gut, wir sind natürlich, aber wir sind ja ein bisschen weiter. Also die Kinder haben ja alle schon irgendwie jetzt therapeutische Hilfe, das gab es bei mir jetzt damals nicht so. Aber da auch da, die Therapeutinnen sind unfassbar lang.
Also wenn man Hilfe haben will in einem Jahr ist aber viel Wasser die Leine runtergeflossen, das muss man mal so sagen.
Ja, das ist schon so. Und das Schlimme ist ja, also ich habe neulich einen Vortrag über die Auswirkungen, also über Loyalitätskonflikt bei Kindern gehört und letzten Endes können es echt nur die Eltern auflösen, aber wir doktern an den Kindern rum. Also die müssen sich dann therapieren und die müssen alles Mögliche machen. Eigentlich denkt man, aber wenn es die Eltern trotzdem nicht hinkriegen, dann kann ich ja so das Kind so viel therapieren, wie ich will.
Ja.
Die Ursache legt sich ja nicht. Und das ist irgendwie, da wäre es ganz schön, wenn die Eltern sich auch als Eltern sehen. So, und dann kann man ja Anwälte nehmen, die können ja alles irgendwie klären. Und, und man selber muss vielleicht dran arbeiten, zu sagen, okay, das schmerzt mich alles und das ärgert mich auch unfassbar.
Aber
das ist das eine. Und Kinder sind das andere. Aber wie man das am besten macht, keine Ahnung. Weiß ich nicht, braucht man vielleicht einen Coach oder zum Sandsack oder
so
Flasche Wein oder
jeder hat so seine Therapie.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie ich es so genau sagen soll. Eigentlich dieses Thema haben wir gerade erst angerissen, aber unsere Plauderzeit ist schon rum.
Ja, Mensch.
Glaubt kein Mensch. Ne? Ja. Also fassen wir doch einfach nochmal zusammen. Wann immer es darum geht, sich zu trennen, egal ob mit Kindern oder ohne, macht es Sinn, um einen Ist-Status zu bekommen und für sich selber vielleicht auch erstmal eine gewisse Sicherheit zu erlangen, wie es denn dann vielleicht auch weitergehen kann, macht es Sinn, einen Anwalt oder eine Anwältin seines Vertrauens aufzusuchen, vorzugsweise natürlich jemand, der auf Familienrecht spezialisiert ist, um dann wirklich Klarheit zu haben und zu gucken, so, wie geht es jetzt in Zukunft weiter? Denn tatsächlich, es hängt und bummelt ja eine Menge dran. Wir sind noch gar nicht beim Rentenausgleich gewesen. Das ist, da müssen wir, glaube ich, noch mal eine Extrasendung haben. Das ist ja auch so ein Thema, wo gerne dann der Besserverdienende sagt, der Rentenausgleich, nein, also ich dachte, ich zahle dir vielleicht so 5.000 Euro und dann bist du da ausgeglichen. Und wenn man es dann mal hochrechnet, stellt man fest, nein, eigentlich wäre der Rentenausgleich, wenn denn dann die andere Person vielleicht noch 20 Jahre lebt, 120.000 Euro oder 80.000 Euro, wie viel auch immer. Und man sollte, Mann oder Frau sollte da gerade geschmeidig abgezockt werden vom anderen. Also auch hier empfiehlt es sich dringend doch, fachliche Hilfe einzuholen.
Ja, immer im Vorfeld, bevor man irgendwas unterschreibt oder zum Notar geht und irgendwas Ehescheidungsfolgenvereinbarung abschließt, vielleicht doch einmal einen Anwalt.
Was man im Übrigen bei Ihnen ja auch tun könnte.
Das könnte
da ich auch noch dran.
Ja, aber unsere Zeit ist vorbei. Ansonsten würde ich natürlich jetzt noch so viel erzählen.
müssen wir noch eine zweite Sendung
machen? Ja, das müssen wir wohl machen.
Geht kein Weg drum, weil das ist wichtig. Ja. Also man hat so das Gefühl, das ist so dauerpräsent und es wird immer mehr.
Ja.
Und deshalb finde ich
na. Nein, nicht Gott sei Dank wegen der Belastung, Gott sei Dank, ich habe zu tun.
Ja, sie sollen ja auch leben. Ja. Und ich will ja auch noch weiter was zu lernen haben. Und deshalb müssen wir da tatsächlich noch eine weitere Sendung machen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, also heute war das, wenn es auch ein, sagen wir mal, doch sehr emotionales und belastendes Thema ist, nämlich das Thema Scheidung und Trennung, hatte ich heute zu Gast die Familienanwältin Franziska Golder, die im Übrigen auch Notarin ist und in Rostov in einer großen Kanzlei mit ansässig ist. Das ist in der Nähe von Göttingen. Wir haben versucht, sachlich auf das eine oder andere zu gucken, aber nicht dabei vergessen, dass man denn dann auch in den allerschlimmsten Situationen lachen sollte. Vielen Dank. Für die erste Plauderei, eine weitere folgt ganz bald.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Wenn Sie noch weitere Informationen möchten, liebe Hörerinnen und Hörer, auf unserer Homepage stadtradio-göttingen.de finden Sie natürlich immer alle aktuellen Themen, die auch die Redaktion für Sie zusammengetragen hat. Wenn Sie sagen, ich möchte nur einmal täglich eigentlich über das Wesentliche aus Göttingen und Umgebung informiert werden, abonnieren Sie gerne unseren WhatsApp-Kanal, der ist selbstverständlich kostenlos. Empfangen können Sie uns natürlich auf der 107,1 oder aber dem Livestream, übrigens über DAB+. Ja, ich persönlich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinschalten zu Martinas Plauderstunde. Kurz und gut, bleiben Sie bis dahin gesund und bleiben Sie interessiert. Und vergessen Sie bitte das Lachen nicht. Ich freue mich auf Sie, Ihre Martina Frigge-Filbier.